und herzlich willkommen im Kepler-Salon. Manchmal hört man mich, manchmal nicht. Geht's? Schon, oder? Ja, passt. Ja, ich freue mich sehr über das zahlreiche Kommen und darf gleich darauf hinweisen, wer keinen Sitzplatz bekommen hat und sich mal niedersetzen will, einfach an die Bar gehen und dort die Übertragung anschauen. Ist auch eine Möglichkeit. Außerdem gibt es an der Bar auch immer Getränke gegen eine freiwillige Spende. Also wenn der Durst groß wird oder Sie mal die Beine vertreten wollen, bitte einfach aufstehen und was zu trinken holen. Das ist kein Problem. Also es gibt nicht die Sitzpflicht bis zum Ende hier herinnen. Ja, gleich vorneweg, wie immer, der Dank an jene, die das möglich machen, dass der Kepler-Salon ja schon seit 2009 immer noch bei freiem Eintritt jede Woche stattfinden kann, Stadt Linz und Land Oberösterreich, die das unterstützen und auch der Verein der Freunde des Kepler-Salons und da auch die Einladung, da gern Mitglied zu werden mit einem wirklich sehr geringen Jahresbeitrag, können Sie auch mit dazu beitragen. Ja, dass wir da in so hoher Qualität wie auch heute Abend bestimmt weiterarbeiten können. Ja, und der Kepler-Salon wird wie üblich ablaufen. Nach einem kurzen Input werden wir wieder ins Gespräch kommen. Und da bitte ich wieder um ein kurzes Zeichen mit der Hand. Sie bekommen dann von meinen Kollegen ein Mikrofon. Da würde ich wirklich bitten, reinzusprechen. Es werden ja alle Veranstaltungen des Kepler-Salons aufgezeichnet und werden auch wirklich viel nachgehört. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man nicht nur die Antwort hört, sondern auch die Frage. Also darum bitte keine Scheu und ins Mikrofon sprechen, es beißt nicht. Ja, und dann darf ich schon Hanna Herbst vorstellen. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Dienst bist.
Hallo, ich auch.
Ja, und mein Name ist Barbara Krennmeier. Genau. Ja, Hanna Herbst ist Journalistin. Sie kommentiert, bloggt, schreibt zum Thema Feminismus, Rechtsextremismus und über das Leben an sich. Zuletzt war sie stellvertretende Chefredakteurin des Weißmagazin Österreich. Sie hat das Frauenvolksbegehren 2018 mitinitiiert. Ja, und sie wird schon gehört. Auf Twitter zum Beispiel folgen ihr 40.000 Fans und lesen mit, was sie so zu sagen hat. Ja, und sie beschäftigt sich eben viel mit Feminismus und hat da jetzt auch aktuell ein Buch geschrieben. Feministin sagt man nicht, ist ja auch der Titel unseres heutigen Salons. Ja, und sie beschäftigt sich da mit einigen Themen, wo sie klarlegt, warum es nach wie vor wichtig ist, sich mit dem Thema der Gleichbehandlung zu beschäftigen. Und ja, sie kann richtig gut schreiben. Sie schreibt sehr pointiert und witzig. Als Journalistin, das hat sie auch gelernt und das merkt man. Darum lässt sie sich wirklich super. Aber sie weiß auch, wie wichtig es ist, Dinge zu belegen und macht das gut. Und dadurch ja, kann man da wirklich viel, viel rauslesen. Sie schreibt über persönliche Erfahrungen, sie schreibt über Menschen, die sie prägen. Sie lässt aber auch viele andere zu Wort kommen. Viele, viele Frauen, die sich viele Gedanken machen und Wertvolles zu sagen haben, finden da Platz. Und auch da findet man eine tolle Sammlung an Frauen. Also nicht nur Hanna Herbst, sondern andere auch, die da zu Wort kommen. Ja, und es geht natürlich um Feminismus in diesem Buch, aber eigentlich geht es hier um viel mehr. Und da würde ich sagen, hören Sie mal selbst.
Hallo. Genau, mein Verlag hat gesagt, dass man aus Sachbüchern nicht liest und ich habe das für bare Münze genommen und lese deswegen nicht aus meinem Buch, sondern habe einen eigenen Text geschrieben. Genau. Ich glaube aber, dass mein Verlag gelogen hat, trotzdem. Mit dem Feminismus ist das so. Vielleicht muss ich kurz Pause machen, wenn ich piepse. Ich versuch's. Mit dem Feminismus ist das so. Eigentlich würde ich lieber im Wald spazieren gehen. Ich würde gerne eine Schafherde züchten. Ich würde gerne öfter Romane lesen. Lieber hätte ich Zeit für Müßiggang. Es piepst in den Ohren.
Ja. Kann man irgendwas machen gegen das Piepsen im Mikro?
Ja, jetzt? Ich darf keine F.
Moment noch.
Nur bestimmte Buchstaben sind erlaubt.
Entschuldigung.
Nochmal? gut. Ja, ich glaube, es ist gut. Ich probiere es nochmal. Okay.
Also wir haben halt ein bisschen der Anlauf.
Wir arbeiten uns langsam rein. Gut, ich versuche es. Ich glaube, das klingt gut, oder? Ja, ich versuche es nochmal. Mit dem Feminismus ist das so. Eigentlich würde ich lieber im Wald spazieren gehen. Ich würde gerne eine Schafherde züchten. Ich würde gerne öfter Romane lesen. Lieber hätte ich Zeit für Müßiggang. Lieber würde ich Klavier lernen oder Gebärdensprache. Oder endlich rausfinden, warum Joghurtdeckel diese rauen Punkte haben. Ob Ampeln schneller grün werden, wenn man öfter drückt. Und was Busfahrer eigentlich machen, wenn sie aufs Klo müssen. Und eigentlich hätte ich gerne ein Buch mit Kurzgeschichten geschrieben. Aber das spielt halt nicht. Denn in der Sekunde, in der bestehende Strukturen hinterfragende Worte den Mund einer Frau verlassen, sammeln sich im Internet die Menschen zusammen, wie das einst im Mittelalter gewesen sein muss, wenn man den gängigen Film und Monty Python glaubt, und sie zeigen auf dich und alle fangen in fieberhafter Aufregung an zu schreien. Vor ihnen, das ist eine Feministin. Und dann hast du eine Aufgabe im Leben. Ehe ich mich versah, nahm mir der Feminismus meine Berufsbezeichnung weg. War ich auf Podiumsdiskussionen kurz zuvor noch Journalistin gewesen, war ich auf einmal Feministin. Es diskutieren Rechtsanwalt Sepp Hubendübel, Medienimperiumsbesitzer und Schriftsteller Franz Hackenbuchner, Schauspielerin Lise Huber und Feministin Hannah Herbst. Eine ganz klare Einordnung, unter der meine Aussagen zu hören und zu werten waren, ein Disclaimer. Und unter diesem Disclaimer waren auch alle Aussagen und Anliegen für viele quasi zu verwerfen. Weil überzogen, weil hysterisch, weil männerfeindliche Männerhasserin, weil Feministin. Antifeministinnen und Antifeministen begegneten mir mit Stolz. Und das hatten sie nie getan, bevor ich nicht die Bezeichnung Feministin mit mir trug. Denn Antifeminismus ist nicht einmal tauglich für die Rebellion des gemeinen Stammtischrevoluzers. Antifeministischen Aussagen muss kein, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, nachgestellt werden, weil es für viele vollkommen selbstverständlich zu sein scheint, dass man das doch sowieso noch sagen darf. Feministinnen, gegen die muss laut und stolz angekämpft werden. Gegen Feministinnen, gegen die gehört das traditionelle Familienbild verteidigt. Weil Feministinnen, die wollen Bewährtes zerstören, die wollen Jungs zu Mädchen machen und Mädchen zu Jungs. Und außerdem wollen sie Jungs im Wachstumsstadium für ein Jahr in einen Stuhl fesseln, damit ihre Muskeln verkümmern und Männer später nicht stärker sind als Frauen. Feministinnen, die handeln nur aus sexueller Frustration heraus oder weil sie lesbisch sind, jedenfalls weil sie zu lange keinen nackten Mann gesehen haben. Weil ihre Anliegen sind doch längst geklärt. Sie sind doch alle längst gleichberechtigt. Frauen dürfen wählen, sie brauchen nicht mehr die Erlaubnis ihres Mannes, wenn sie arbeiten möchten. Nachts arbeiten dürfen sie jetzt auch schon seit 2002. Das mit den Führungspositionen, da wollen die doch einfach nicht hin, wegen der Verantwortung und das alles. In der Ehe vergewaltigen darf man sie auch nicht mehr. Und auf den Hintern greifen nicht. Und jetzt darf man als Mann ja sowieso nichts mehr, nicht einmal flirten. Weil da kommst du, ehe du dich versiehst, unschuldig ins Gefängnis. Dabei ist die Vision des Feminismus keine weibliche Zukunft, wie unsere erste Frauenministerin Johanna Donal einmal gesagt hat. Es ist eine menschliche Zukunft. Sprich, eine Zukunft, von der alle Geschlechter profitieren. Nicht nur eins, nicht einmal nur zwei, alle. Und die Freiheit beginnt mit der Befreiung. In diesem Kampf um Wahlfreiheit, um Entfaltungsstilfreiheit, um Entfaltungsfreiheit, gibt es natürlich die, die sich zu Recht bedroht fühlen. Schließlich rütteln wir an Privilegien. Wenn wir möchten, dass alle gleichgestellt sind, dann gibt es die, die geben und die, die bekommen müssen. Doch die, die geben müssen, haben es geschafft, einige derer, die bekommen würden, zu überzeugen, dass auch sie bei Chancengleichheit verlieren würden. Also werden von den Regierenden Blendgranaten in die Debatte geworfen. Die Feministinnen, die sind männerfeindlich. Die Ausländer, die sind schuld, dass du weniger Mindestsicherung kassierst. Die Schwulen und Lesben, die wollen jetzt nur heiraten, aber wart noch ein paar Jahre, dann darfst du auch dein Pferd ehelichen. Sie spielen die Bevölkerung gegeneinander aus und lachen sich dabei ins Fäustchen. Kürzen Menschen mit Behinderung 380 Euro im Monat, kürzen bei der Mindestsicherung, bevorteilen Unternehmen, zahlen der Außenministerin 250 Euro für ihre Hochzeit. Oder wie Minister Blümel unlängst in einer Diskussionssendung auf den Vorwurf, Reiche bekämen von dieser Regierung mehr und Arme weniger, antwortete, ja, das ist der Weg, den diese Regierung gewählt hat. Wo es einmal Visionen gab, Kämpferinnen und Kämpfer für sozialen Fortschritt und Freiheit, gibt es heute Trumps, Putins, Erdogans und vor unserer Tür einen Kanzler, der in einem Interview mit der Krone sagt, genauso falsch wie die Hetze ist die Träumerei. Mit dem Fehlen fortschrittlichen Denkens derer, die an der Macht sind, wird sich die Welt verändern, aber nicht zum Guten. Ergo Widerstand. Die Soziologin Frigga Haug hat einmal gesagt, wir sollten fragen, Widerstand gegen was, mit wem und wofür. Widerstand bedarf einer Perspektive, eines Wohin, und er bedarf mehr als eines Individuums. Zitat Ende. Widerstand wogegen ist klar. In Polen wird versucht, die Zugangsmöglichkeiten zu Schwangerschaftsabbruch mehr und mehr zu beschränken. Organisationen, die nur das Wort Schwangerschaftsabbruch erwähnen oder ihn gar durchführen, bekommen von der US-Regierung keine Zuschüsse mehr. In Russland wird nach einer Gesetzesänderung häusliche Gewalt weniger hart bestraft und gilt nur noch als Ordnungswidrigkeit. Außer es handelt sich um eine Wiederholungstat oder es wurden dabei Knochen gebrochen. Bei uns wird Gewalt gegen Frauen so lange ignoriert, bis sie von einem Ausländer ausgeht. Die Grenzen der Selbstbestimmtheit der Frau werden an nationale Grenzen gebunden. Währenddessen sagen Zahlen Folgendes. In Österreich stieg die Zahl der meist durch ihren Partner oder Ex-Partner ermordeten Frauen in den vergangenen Jahren an. In Deutschland versucht alle 24 Stunden ein Mann, seine Frau zu töten. Jeden dritten Tag gelingt es einem. In der Türkei, die auf dem Weg zu einem modernen, proeuropäischen Staat war, fordert der Präsident, der einmal als Reformer galt, dass alle Frauen mindestens 3 Kinder, alle in Europa lebenden türkischen Frauen sogar mindestens 5 Kinder bekommen sollten. In einer Broschüre, die türkische Paare vor der Hochzeit bekommen, schreibt ein ehemaliger Mitarbeiter der staatlichen Religionsbehörde: Eine Frau, die sich nicht für ihren Mann zurechtmacht, ihrem Mann als Herrin im Hause nicht gehorsam ist, kann geschlagen werden. Die bulgarische Regierung weigert sich, die Istanbul-Konvention zu ratifizieren, ein Abkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. All das findet großen Zuspruch. Brett Kavanaugh wurde Höchstrichter auf Lebenszeit und der US-Präsident entschuldigte sich bei ihm im Namen der Nation für das, was ihm vermeintlich angetan worden war. Genug Weltschmerz. Wieder zurück zu Frigga Haug. Wir sollten uns also fragen, Widerstand gegen was, mit wem und wofür, sagt sie. Ich glaube, das können wir beantworten. Wer es bis jetzt nicht beantworten kann, dem schreibe ich nachher eine Namensliste ins Buch. Aber wie sie weiter sagt, Widerstand bedarf einer Perspektive, eines Wohin, und er bedarf mehr als eines Individuums. Zitat Ende. Also, Widerstand wofür und wohin und wie. Widerstand darf nicht nur Reaktion bedeuten. Zu oft reagieren wir dieser Tage einfach nur und schaffen selbst keine Gegenentwürfe. Es bleibt uns ja auch nichts anderes übrig. Denn wäre die Welt ein heruntergekommenes Haus, dann würde, während wir versuchen, das Dach zu reparieren, damit es nicht immer reintropft, jemand Steine durch alle Fenster werfen und während wir die Fenster ersetzen, langsam einen Bulldozer anrollen. Ich selbst habe es so gemacht. Ich habe mir ein neues Notizheft gekauft, weil ich neue Notizhefte liebe und produktiver bin, wenn ich in ein neues Heft schreibe. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, erstens, was ist die Welt, in der ich leben möchte? Und zweitens, was sind Baustellen, die ich behandeln möchte und kann? Wie kann ich für andere Frauen einstehen? Wie kann ich für andere Mädchen einstehen? Wie kann ich für andere Menschen einstehen? Wie kann ich denen helfen, die Hilfe benötigen? Und wie kann ich mir selbst Hilfe holen, wenn ich sie benötige? Um zu verändern, muss man nicht nur einen Hebel bedienen. Es können und müssen ganz viele sein. Zu einer besseren Welt gehört nicht nur die Gleichstellung von Mann und Frau. Es gehört genauso dazu, dass die historische Fehlentwicklung überwunden wird. Es gäbe nur 2 Geschlechter. Es gehört genauso dazu, dass nicht stets dem Individuum ein Versagen vorgeworfen wird, wo es strukturelle Probleme gibt, die sein Elend verschulden. Es gehört genauso dazu, dass die Spaltung der Gesellschaft in Gewinner und Verlierer zumindest nicht verschlimmert wird. Dass Vermögen gerechter verteilt wird, dass Macht gerechter verteilt wird, dass Menschen ihren Selbstwert nicht daraus ziehen müssen, wie erfolgreich sie beruflich sind und was sie sich deswegen kaufen können. Dass sie sich zwar eine Dachterrasse leisten können, aber keine Zeit haben, dort zu sitzen. Zu einer besseren Welt gehört, dass Lohnarbeit nicht anerkannter ist als die in die Unsichtbarkeit gedrängte Hausarbeit und dass sie daher auch gerechter verteilt ist. Weil es viele Mütter gibt, die trotz Kind in ihrem Beruf weiterkommen möchten und viele Väter, die ihre Kinder nicht nur diese eine Stunde sehen möchten, bevor sie alle ins Bett gehen müssen. Wir müssen eine Welt denken, in der Menschen Zeit haben, sich um sich selbst zu kümmern und um die Menschen um sich herum, sich fortzubilden und selbst zu entwickeln, in den Wald zu gehen, um nicht die von Menschen und Autos zugemüllte Welt zu sehen und sich für sie und ihren Erhalt interessieren. Um einen umsichtigeren Umgang mit Menschen, Tieren, der Natur und Dingen pflegen zu können. Die Entwicklung des Einzelnen ist die Voraussetzung für die Entwicklung aller. Wir müssen also selbst aktiv sein und nicht immer nur reagieren. Dürfen aber auf Reagieren nicht vergessen, weil sonst ist auf einmal weg, was lange erkämpft gewesen zu sein schien. Also engagiert euch, geht in eine Partei, gründet selbst eine Partei. Geht im Wald spazieren, nehmt Gesangsunterricht, singt politische Lieder auf der Landstraße, das ist glaube ich noch. Macht Menschen darauf aufmerksam, wenn sie sexistische, rassistische, homophobe Witze machen. Studiert Lehramt und werdet die Lehrerinnen und Lehrer, die ihr immer gerne gehabt hättet. Bekommt Kinder und erzieht sie freier, offener, liebender. Sagt ihnen, es ist egal, wer sie sind, solange sie gut zu anderen sind. Bekommt keine Kinder und vermittelt das Gefühl euren Nichten und Neffen oder dem Nachbarskind. Unsere Wissenschaftsministerin hat vor kurzem in einem Interview über das Bildungssystem beschwert. Ihre Kritik? Gymnasien würden am Markt vorbei produzieren. Ein bisschen hat mir die Kritik das Herz gebrochen. Menschen für einen Markt produzieren, das ist die Welt, wie sie sich unsere Regierenden wünschen. Hört auf, egoistische Menschen für ihr Verhalten zu belohnen. Lest Bücher, sprecht über Bücher. Schafft Räume, in denen konstruktiv diskutiert werden kann. Seid gut zu euch und zu anderen. Achtet Menschen, Tiere, die Natur und Dinge. Sprecht mit denen, die etwas nicht verstehen, das ihr verstanden habt, sofern sie es verstehen möchten. Erinnert euch stets an die Menschen, die ihr selbst wart, bevor ihr wusstet, was ihr jetzt wisst. Und seid nachsichtig mit denen, die es noch nicht wissen. Zieht in Betracht, dass das, was ihr gerade denkt, vielleicht so gar nicht stimmt. Und hört anderen zu, die euch in euren Ansichten weiterbringen könnten, auch wenn es sich besser anfühlt, die vermeintlich absolute Wahrheit zu besitzen. Beharrt nicht auf Standpunkten, weil ihr zu stolz seid, dazuzulernen. Jede Art von Gewissheit ist trügerisch. Reproduziert nicht einfach. Menschen mit guten Intentionen reproduzieren täglich diese Welt, in die viele Menschen schlicht hineinsterben, weil wir in diese Welt geboren wurden, weil wir uns keine andere vorstellen können. Es stimmt nicht, dass eine Einzelne oder ein Einzelner nichts bewirken kann. Lasst alle an der Debatte teilhaben, die konstruktiv an ihr teilhaben möchten, auch wenn die Person Begrifflichkeiten nicht kennt. Wer sich mit Feminismus auseinandersetzen möchte, muss ein wenig eine neue Sprache lernen. Lasst das feministische Subjekt so frei sein in dem, was es ist, wie die Freiheit, die ihr selbst fordert. Lasst es trans sein, inter, nicht binär. Lasst es Sexarbeiterin sein und Muslime, Christin, Schülerin oder alt und weiß und hetero und männlich. Glaubt nicht alles, was jemand sagt, der auf einer Bühne sitzt. Springt über Schatten. Tut nicht so, als wärt ihr nicht die Gesellschaft, hat Manuel Huber einmal gesagt. Bildet Banden, hat Pippi Langstrumpf einmal gesagt. Und dann muss man ja noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen, hat die sehr politische Astrid Lindgren einmal gesagt. Und irgendwann, dann klappt das auch mit der Schafherde.
Ja, vielen, vielen Dank. Also für mich geht es ja da viel mehr als um Feminismus, was ich sehr schön finde. Es geht ja da sehr stark auch darum, was kann denn jeder Einzelne tun, weil ja das ist ja immer so das Thema, das ist so groß und da kann ja ich nichts machen. Ich möchte trotzdem jetzt aber nochmal auf das Größere gehen. Dieses System, in dem wir leben, nennt sich Patriarchat. Du gehst ja auch darauf ein in diesem Buch und grundsätzlich denkst auch darüber nach, wer ist denn dieses Patriarchat und das sind ja nicht nur die Männer. Wie meinst du das?
Also, wie du gesagt hast, ich zitiere unfassbar viele Frauen, die viel intelligentere Sachen schon viel früher auch gesagt haben. Und wie Christina Thürmer-Rohr, die das Buch Vagabundinnen geschrieben hat, ist ganz, ganz toll, dass das jede und jeder hier lesen sollte. Ich glaube, 1987 war das, die hat damals schon geschrieben und auch Frigga Haug, und das ist damals, also das war damals ein riesiger Aufschrei, dass es tatsächlich jemanden gibt, der sagt, oder Frauen gibt, die sagen, hey Frauen, wir sind nicht ausgenommen aus dem Ganzen. Und die Frigga Haug hat sogar, die ist auch, ich habe sie mehrfach zitiert, weil sie ganz toll ist, da sind sogar tatsächlich dann, also die hat schon unterrichtet an der Uni und da sind dann waren ihre Vorlesungen leer, nachdem sie dann ein Essay veröffentlicht hat, in dem sie das geschrieben hat. Und da sind dann auf einmal ihre Vorlesungen leer gewesen und niemand ist mehr gekommen. Aber es ist abgearbeitet und jetzt lieben die Leute sie wieder und alles ist gut. Aber ja, die haben schon gesagt, also vor vielen Jahren haben die schon gesagt, dass wir da nicht ausgenommen sind, dass wir nicht uns, also dass tatsächlich zum Beispiel der Großteil von, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal ganz dreist, alle faschistischen Regime ever sind von Männern geführt worden, weil ich irgendwie das Gegenteil gehört habe. Aber Frauen tragen bei, Frauen sind die, die zu Hause sind und kochen, während die Männer im Krieg sind. Also es ist ja nicht so, Frauen unterstützen sexistische Comedians, indem sie Tickets kaufen. Frauen unterstützen ja genauso viele, das System unterstützen Frauen ja auch in einem ganz anderen Ausmaß und in einer ganz anderen Form, aber sie sind ja da nicht auszunehmen. Es wäre ja auch ganz schlimm, wenn sie einfach nichts beitragen könnten, weil dann wäre es ja auch einfach hoffnungslos, irgendwie Änderungen sich zu wünschen oder zu fordern, weil wir ja daneben nichts machen könnten, weil wir völlig ohnmächtig wären. Das sind wir ja nicht. Und man merkt ja auch immer wieder, ich habe es dir im Vorgespräch gesagt, dass auch so viele junge Frauen nachkommen und ich das bei den Lesungen merke, die so motiviert sind und sagen, sie wollen, dass sich was ändert. Und dann sprichst du mit jemandem, die sagt, ich bin seit 50 Jahren Feministin und es ändert sich irgendwie gerade wieder alles zum Schlechten und dann kommen die nach, wo du merkst, die sind nochmal 10 Jahre jünger als ich, die sagen, boah, aber gerade das ist mein Motor und gerade deswegen will ich jetzt richtig laut sein. Also wir sind natürlich Teil und wir unterstützen, aber das ist ja auch ein Ansporn, dass wir tatsächlich auch Macht haben, was zu ändern.
Wie sieht denn der Gegenentwurf aus zu diesem Patriarchat? Richtig große Frage.
Nicht zu beantwortende Frage. Ich glaube, das sagt jeder was anderes. Wie sieht der Gegenentwurf aus?
Deine Vision.
Ich habe nicht die geschaffene Utopie. Also was tatsächlich mal die, wenn du davon ausgehst, also wenn du nur bei dem Punkt bleibst, dann ist es halt mal ein, es sollte völlig egal sein, mit welchem Geschlecht du auf die Welt kommst und ob es jetzt eins von den Zweien sind, die wir gerade noch irgendwie, wo wir noch festgefahren sind oder ob es irgendwas dazwischen oder irgendwas außerhalb ist, dass das egal ist in dem, wer du werden möchtest und wer du sein möchtest. Das ist natürlich, wäre mal schön. Schauen wir mal, wann das passiert. Und dann, wie ich in dem Text geschrieben habe, je mehr du dich dann damit auseinandersetzt, desto mehr merkst du, das hängt alles zusammen und es hängt tatsächlich auch Umweltschutz mit drin und es hängt alles mit drinnen und da kannst du ja dann gar nicht irgendwo aufhören oder anfangen. Aber genau, das ist ja auch das Gute, also deswegen habe ich auch das dann so, den Text, das ist dann ein bisschen ausgeartet, ich muss den dann wieder kürzen, weil du dann irgendwie eben, dann kommst du zum Umweltschutz und dann kommst du drauf, dass SUVs eigentlich ganz schlimm sind und dann artet es aus und eigentlich wollte ich über Feminismus schreiben. deswegen, die Utopie kann ich gar nicht so zeichnen, weil sie einfach riesig ist und jedes Mal, wenn ich mich wieder mit einem Thema beschäftige, dann merke ich, dass da ja eigentlich genauso die Utopie sein sollte, alle öffentlichen Verkehrsmittel gratis für alle und was weiß ich was und niemand braucht mehr ein Auto in irgendeiner Stadt. Aber das ist wieder was ganz anderes. Also ich kann es nicht sagen und in jedem Bereich gibt es natürlich Utopien und das ist aber auch das Schöne. Also ich habe jetzt bei Lesungen immer gemerkt, da gibt es dann Leute, die sagen, sie wussten überhaupt nicht, wo sie anfangen sollen, weil sie haben sich irgendwie in einem anderen Bereich engagiert und dann merken sie, irgendwie spielt ja alles zusammen und irgendwie können wir diese solidarische Lebensweise in so vielen Bereichen leben und deswegen ist die Utopie, glaube ich, riesig und ja gar nicht nur eine feministische Utopie, sondern halt einfach eine, was ist ein Menschen, nicht mehr was ein menschenwürdig, was ist ein lebenswürdiges Leben, wie ist das möglich? Wie ist das möglich unter den Bedingungen, in denen wir jetzt leben? Oder kann man die alle umwerfen oder sollte man sie alle umwerfen? Ich glaube, es ist zu riesig. Nur so ein Buch schreiben und ich irgendwann. In 40 Jahren, wenn ich ein bisschen mehr weiß.
Du hast das Thema der Solidarität angesprochen. Das ist ja was wahrscheinlich nicht nur im feministischen Bewegungen das Thema ist, sondern generell ja in unserer Gesellschaft, ja. Dass das alles sehr fragmentiert ist und wenn man genau in das Schema passt, dann kann man mitmachen, wenn man das Gefühl hat, also das gesamte Konzept, zu dem kann ich Ja sagen, dann kann ich da mitmachen, aber wenn das nur ein bisschen abweicht, also auch vielleicht in einem Teilbereich, der jetzt gar nichts mit dem eigentlichen Inhalt zu tun hat, du hast das vorhin angesprochen, Feminismus muss vegan sein, zum Beispiel, was ja eigentlich, ja, natürlich kann man es irgendwie erklären, aber irgendwie ja eben wieder nicht. Aber dass dadurch die Solidarität oft nicht gegeben ist und dass viel mehr Energie in dieses Hickhack geht, untereinander und eben in dieses Gemeinsame.
Ja, ich habe nur zur Vorgeschichte, dass mit Feminismus muss vegan sein, das haben wir vorhin gesprochen, und zwar hatten wir vom Frauenvolksbegehren aus ein Sommerfest und da war alles Bio und alles, aber es gab auch Fleisch und dann gab es eben die Kritik, die große, das ist kein wahrer Feminismus, weil wahrer Feminismus, die große Kritik, es gab von einigen Kritik, weil wahrer Feminismus muss vegan sein. Genau, und wir standen da, also, ja, scheiße, was muss Feminismus noch alles und so. Genau, und da gab es halt immer wieder sowas, und tatsächlich, wo du ansetzt, du merkst irgendwo, ist immer was Schwieriges. Ich hatte auch beim Schreiben vom Buch, also tatsächlich so auf antifeministische Reaktionen sind mir halt auch wirklich mittlerweile wirklich wurscht, spannenderweise. Ich habe seit das Buch draußen ist 2 böse E-Mails gekriegt in Bezug aufs Buch, und das war's, nichts Gemeines oder immer. Ich hatte immer im Hinterkopf, wie sehen das andere Feministinnen und Feministen? Eher da steige ich gerade in ein Fettnäpfchen oder so. Aber ich glaube trotzdem, dass das auch ein großes, ist eigentlich das Piepsen so arg, dass Menschen Schmerzen in Ohren
aber
haben.
Aber ich habe die Idee, dass die Haare haben, die da vielleicht
ein bisschen machen. Richtig, ja. Mach, was bedarf.
Probieren wir es mal so.
Machen Haare. Oh, das ist besser, oder? Okay, ich rede mal. Naja, wohl, vielleicht auch nicht. Okay, egal. also wenn jemand Schmerzen hat, dann aufzeigen, dann regeln wir das nochmal. Ich glaube, dass es viel trotzdem auch narrativ von außen ist. Eben ein Frauen, die zicken sich gegenseitig an, und Frauen, die rammen sich gegenseitig die Messer in den Rücken und bla bla bla. Tatsächlich merke ich natürlich oft, dass man diskutiert und dass man Sachen ausstreiten muss, aber ich glaube, dass das in sämtlichen Bewegungen so ist. Ich glaube, dass auch Tierschützer untereinander Sachen ausstreiten und dass es da auch die gibt, die sagen, wir befreien alle Hühner, die in Bodenhaltung in Österreich gehalten werden, und die anderen sagen, seid ihr Idioten, das muss man parlamentarisch durchkämpfen. So ist es im Feminismus auch. Da gibt es die sagen das und die sagen das. Und natürlich manchmal würde ich mir wünschen, am Weltfrauentag, wenn es dann 5 Demonstrationen gibt in Wien und jedes klein, dann würde ich mir wünschen, es gäbe eine riesige Demonstration und wir würden richtig zeigen, dass echt viele Menschen auf die Straße gehen und dass das ein großes Anliegen ist, weil so kommt mir vor, ist es irgendwie dann nicht ernstzunehmend für andere von außen, weil ja eh 5 zersprengte Demos da über die Straße laufen. Deswegen, manchmal würde ich mir natürlich wünschen, dass man das irgendwie vereinen kann. Und manche Formen von Feminismus oder manche Ansichten verurteile ich auch, also oder sehe ich als falsch an. Aber ich glaube tatsächlich, manchmal ist es schwierig, aber eigentlich glaube ich, dass das nicht irgendwie jetzt im Feminismus besonders schwierig ist. Ich glaube es irgendwie nicht. Da sind einfach voll viele Menschen, die super politisch sind, die viel erlebt haben, die Dinge ausstreiten müssen, die Dinge ausdiskutieren, und ich glaube aber, das gehört dazu. Ich glaube, so schlimm ist es gar nicht.
Sehr gut. bevor ich jetzt Sie alle einlade, Ihre Fragen zu stellen und Ihre Gedanken mitzuteilen, noch eine letzte Frage. Du hast das ein bisschen anklingen lassen, dass es jetzt in dem Fall glücklicherweise nicht so ist, aber grundsätzlich ist ja die Erfahrung so, dass von Frauen, die Stimme erheben für Feminismus, Aktivistinnen, Journalistinnen, Politikerinnen, ziemlich heftigen Anfeindungen ausgesetzt sind. Das ist, glaube ich, nur sehr vereinfacht, ja. Lieblich ausgedrückt,
was
da passiert. Genau. Warum ist es so, dass so häufig nicht die feministische Forderung zerlegt wird, sondern die Person, und das ist halt dann oft eine Frau, die sie äußert?
Ich glaube, es ist gar nicht Feministinnen, halt natürlich auch, aber also du hast ja genauso, mir fällt ihr Name nicht ein, weil ich mich nicht mit Fußball auskenne und weil ich leider vergessen habe, in Deutschland die erste Frau, die die Fußball-EM moderiert hat vor
ja,
zwei Jahren.
Ja,
genau, okay. Asche auf mein Haupt, jedenfalls, genau, und die hat Morddrohungen gekriegt und die hat, also Hunderte, ich weiß nicht, Tausende Morddrohungen gekriegt und Männer haben geschrieben, sie schauen jetzt kein Fußball mehr, weil eine Frau hat keine Ahnung und was traut die sich überhaupt, das zu kommentieren? Also ich glaube, du musst als Frau, reicht schon mal so minimale Öffentlichkeit im Sinne von, ich mache mir jetzt einen Facebook-Account, dass du halt irgendwie schon manchmal absurde Sachen kriegst und dann mehr Öffentlichkeit natürlich noch mehr und dann wenn du in eine Männerdomäne eindringst, ist es irgendwie so, also tatsächlich auch noch Politikjournalismus, ist auch viel, kriegen auch viele Journalistinnen, die sich mit dem Wirtschaftsjournalismus, Sport eben auch, also es sind tatsächlich die Männerdomänen, wenn sich da eine Frau bewegt, dann ist es oft Reibungsfläche, das ist auch gemein, also Reibungsfläche ist eigentlich sehr euphemistisch, es ist nicht Reibungsfläche, irgendwie kommen einige Männer damit nicht klar. Eben auch viel Rechtspopulismus, Rechtsextremismus. Die Corinna Milborn hat mal gesagt, es hat Kanal Falter hat sie das geschrieben, dass sie sich so schämt für den Gedanken, dass sie einmal, ihr ist mal was am Herzen gelegen vor 3, 4 Jahren, ein Thema, ich weiß gar nicht, was es war, und sie wollte unbedingt was drüber schreiben und dann hat eine deutsche Kollegin das aufgegriffen, bevor sie es veröffentlichen konnte und sie war dann dankbar dafür, dass die Kollegin das gemacht hat, weil sie sich gedacht hat, jetzt muss ich nicht die ganzen schlimmen Nachrichten kriegen. Und sie hat gesagt, sie hat sich dann so geschämt für diesen Gedanken, dass die das jetzt dass sie so froh drüber ist, dass sie das selbst nicht ausbaden muss. Und die Corinna Milborn, also äußert sich, ist natürlich Feministin, das lege ich ihr jetzt in den Mund, aber äußert sich ja jetzt auch nicht so zu feministischen Themen irgendwie im täglichen Business, sondern ist halt einfach Politikjournalistin. Ich glaube, das sind einfach Frauen in der Öffentlichkeit viel. Also du kannst ja auch Schauspielerin sein und kriegst solche Sachen. Feministinnen halt dann nochmal eine ganz andere Art, weil einfach ganz viele, und das ist einfach auch ein Narrativ, das kursiert, halt einfach Feministinnen sind, ich habe sie auch vorgelesen, einfach, also mich hat sogar der ORF, also mich hat tatsächlich sogar der ORF gefragt, ob ich Männer in meinem Leben habe, die ich mag. So, also wo man dann denkt, okay, wow, so ja, gibt es tatsächlich, also wo man merkt, dieses Narrativ ist so tief drinnen oft und es ist so stark, dass man da dagegen ankämpfen musste. Nein, es geht nicht drum, jetzt irgendwie hier das Machtverhältnis umzudrehen und eigentlich wollen nur Frauen über Männer herrschen und wir wollen eigentlich genau alles gleich, nur dass jetzt Männer, die sind, die Gewalt ausgesetzt sind und Frauen, die dies weniger sind oder Frauen, die Herrschenden sind und Männer, die hier unterdrücken. Wir wollen ja nicht einfach alles umdrehen, weil es so geil ist irgendwie. Es geht ja darum, dass es irgendwie im Idealfall allen besser geht und das Ganze ist ja auch für Männer nicht cool. Also es ist ja nicht so, als würde es jetzt Männern voll gut gehen, indem es geht in einer gewissen Elite super und die besteht zu einem Großteil aus Männern, aber dem Großteil der Männer geht es in dem System auch nicht gut, weil sie Dingen entsprechen müssen und das nicht schaffen. Fange dann an zu reden, dann komme ich ins Hunderttausendste.
Aber das ist so bei diesem Thema.
Ja.
Es ist einfach schwierig, weil es so zusammenhängt.
Ja. Genau. Also ich sage einen abschließenden Satz zu deiner Frage. Ich glaube, es sind gar nicht mal nur Feministinnen, die schlimme Sachen kriegen. Natürlich kriegen sie die, ja. Aber ich glaube, dass viel auch ist, was ich mitkriege. Also ich kriege ganz oft, kommt auch jemand auf mich zu irgendwie oder schreibt mir eine Nachricht. Also im Persönlichen eigentlich gar nicht so arg, sondern im Persönlichen ist es dann eher so ein Hinterfragen irgendwie. Und dann redet man und dann merkt man, okay. Oder merken Männer, ach so. So ist das gemeint. Das habe ich jetzt irgendwie mal aufgeschnappt, dass Feministinnen ja eigentlich so sind und dann merke ich, ach so ist es gar nicht. Und ich kriege auch manchmal Nachrichten und ich überlege mir dann oft, wie ich auf diese Nachrichten antworte und manchmal antworte ich halt dann irgendwie blöd, so so, ja, danke für die konstruktive Kritik, Bussi. Und dann, und mir hat dann einmal zum Beispiel ein Mann geschrieben, es tut ihm so leid und er hat nie gedacht, dass ich die Nachrichten lese und er hat gedacht, ich bin so eingebildet, dass mir das alles wurscht ist und es tut ihm voll leid, weil er wollte gar nicht, dass ich das lese. Und er hat aber, er muss loswerden und er hat das Bedürfnis gehabt, dass es irgendwie zu mir kommt, aber er wollte nicht, dass es tatsächlich zu mir kommt. Das ist voll entschuldigt irgendwie. Also ich will ihm da nicht irgendwie Absolution erteilen, das war trotzdem doof, dass er es gemacht hat, aber da merkst du dann ganz viel, also ganz viel ist auch aus irgendeinem Antrieb raus, den ich gar nicht verstehe, aber der gar nicht mal so echt da ist. Also kurz, dann ist es so ein Impuls und dann danach ist es eh wieder weg, was ich dann nicht, verstehe ich dann auch nicht so ganz.
Ja. Okay. Ja. Wie sieht es aus mit Fragen, Gedanken? Bitteschön.
Vielleicht gehen wir im Sinne der Selbstermächtigung gleich halt üben, genau. Und das Mikrofon weiterreichen intern, weil ich komme.
Ja, vielen Dank. Ja, Sie haben in Ihren Ausführungen für mich persönlich sehr philosophisch eigentlich gesprochen und für mich ein bisschen zu wenig konkret. Sie haben unter anderem auch erwähnt, dass zum Beispiel das Frauenbild in, glaube ich, in Bulgarien, haben Sie gesagt, in der Türkei noch viel schlimmer ist durch die herrschenden Kräfte dort. Da haben Sie gar nicht erwähnt, dass Indien, oder Südamerika oder der arabische Halbinsel noch viel schlimmer dran sind. Aber meine Frage ist an Sie konkret. Wie sehen Sie das Frauenbild hier jetzt bei uns in Österreich in 10 oder in 20 Jahren für sich selber oder für die Frau generell? Und zweite Frage, wie wollen Sie dahin kommen?
Okay, also kurz, noch ein Vorwurf. Ich kann natürlich sagen, dass Frauenbilder, ich könnte natürlich alle, was sind es, plus minus 200 Staaten der Welt, kann ich Frauenbilder analysieren, um das ging es halt jetzt. Ja genau, um das ging es natürlich nicht. Ich kann natürlich 150 Länder aufzählen, aber klar, ich kann jetzt in dem Text natürlich nicht alle abhandeln und sagen, wo es noch schlimmer ist. Meinen Sie, was ich mir wünschen würde in 10 Jahren oder wie ich glaube, dass es in 10 Jahren ist, das Frauenbild hier? Also ich glaube, es sind zwei sehr verschiedene Dinge, ganz ehrlich. Also wie es jetzt ausschaut, gibt es bei der nächsten Wahl vielleicht einfach wieder Schwarz-Blau. Ich glaube nicht, dass es irgendwie zutunlich ist, dem Frauenbild der gemeinen Österreicherinnen und Österreicher, was da passiert. Ich weiß, also das Frauenbild. Ich glaube tatsächlich, dass durch die Politik, die jetzt gerade gemacht wird, eher wieder das Frauenbild zurück der emanzipierten Frau zurückgedrängt wird oder auch schlecht geredet wird, das klingt so blöd einfach, also das ist nicht die Aufgabe der Frau oder die sind aufmüpfig und das ist unattraktiv oder das ist also das ist ja wieder ganz ganz stark narrativ, es geht ja überhaupt nicht um emanzipierte Frauen, sondern es geht um Frauen, findet eure Rolle und lebt die oder ihr könnt auch Politikerin werden, aber dann macht antifeministische Politik, also ja. Ich glaube, in 10 Jahren, ich sage jetzt, ich bin gerne Optimistin, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Frauenbild in Österreich in 10 Jahren jetzt irgendwie viel besser ist als jetzt. Aber es ist immer noch nicht, also österreichisches Frauenbild, also tatsächlich, ich meine natürlich, man kann viele Länder der Welt aufzählen, aber das ist ja das, also die Österreicher schimpfen ja sehr gerne oder gewisse politisch eingestellte Menschen schimpfen ja sehr gerne über Frauenbilder, die hier importiert werden, wie schrecklich die sind. Aber tatsächlich, Gewalt gegenüber Frauen passiert innerhalb der eigenen vier Wände und das sind die Männer, auch die österreichischen Männer, die ihre Frauen da misshandeln. Und das ist nicht der fremde Asylwerber auf der Straße, der es tut, in Großteil der Fälle. Also das österreichische Frauenbild ist alles andere als irgendwie an einem Punkt, an dem ich sage, wow, wir sind irgendwo angekommen, wo es schön ist, wo es toll ist, wertschätzend gegenüber Frauen im Alltäglichen. Also ich... Nein! Nicht optimistisch, nein. Also ich glaube nicht, dass es... Ich glaube tatsächlich nicht, dass es irgendwie sich in den nächsten 10 Jahren sind noch irgendwie schnell. Aber ich meine, andererseits, es sind ja auch immer Zyklen. Also ich bin jetzt gerade in einem, okay, irgendwie wird es gerade überall, alles wird schlimmer und das stimmt ja auch nicht. Also auch bei der Bundespräsidentschaftswahl, die ist ja auch noch nicht, was war das vor 2 Jahren? da war auf einmal ein wow, wir haben es geschafft gegen die Rechten irgendwie. Ich meine, sofern ich mich als wir bei den Grünen bezeichnen würde, aber einfach eines war halt einfach so, du warst zweigespalten irgendwie bei dieser Wahl und da habe ich mich dann zu denen gezählt, die gewonnen haben, so gegen das reaktionäre Bild. Und ein halbes Jahr später ist wieder alles anders und in anderen Ländern geht es in die Richtung, in anderen in die. Also tatsächlich, ich kann natürlich auch nicht sagen, was in 10 Jahren bei uns ist. Aber so wie es jetzt gerade ausschaut, ich sag mal in 10 Jahren, was haben wir da? Schwarz-Blau 4? Ich weiß nicht. Jedenfalls.
Gibt es weitere Fragen? Wir haben ein Mikro, aber wir brauchen Fragen dazu. Da ganz, also wir müssen da rüber mit dem Mikro. Ah, okay. Ja, und dann geht's da nach hinten.
Okay. Hallo?
Hallo.
Eine Frage. Ich meine, ich denke mir, also wenn man die Ausgangsposition der Frauen betrachtet, derzeit, ja, also meiner Meinung nach, also erstens die Frauen, die meisten Frauen, also grundsätzlich in Österreich, ja, erstens, die Frauen sind die Mehrheit, zweitens, Frauen waren noch nie so gut ausgebildet wie jetzt. Das heißt, grundsätzlich einmal, die Möglichkeiten waren noch nie so gut wie jetzt eigentlich. Also meiner Meinung nach, es gibt in Deutschland gibt's derzeit Tendenzen, die nächste Bundeskanzlerin wird wahrscheinlich wieder eine Frau sein. Ja? Und also, grundsätzlich einmal, so schlecht finde ich, schaut es nicht aus. Ja? Man müsste sich, also Frauen müssten einfach noch viel mehr versuchen, sich zu organisieren und aktiver Verantwortung übernehmen, ja, an politischer Seite auch.
Aber was heißt das? Also ich meine, du hast ja, also natürlich, du hast voll viel gute, ausgebildete Frauen, du hast ganz viele junge Journalistinnen, die nachkommen und dann merkst du, wer sind Chefredakteure in Österreich? Und das brauche ich nicht mal gendern, wer sind Chefredakteure in Österreich? Also weißt du, du hast natürlich super viele ausgebildete Frauen und die bleiben dann ganz oft einfach unten und je weiter du nach oben gehst in den verschiedenen Branchen, desto männlicher wirst. Ich weiß nicht, ob Frauen dran schuld sind, also wirklich, weißt du, ob Frauen sich politisieren müssen. Ich glaube, es gibt wirklich viele Frauen, die gerne würden. Ich glaube tatsächlich, auch wenn ich jetzt sage, ich bleibe in meiner Branche, ich glaube, es gibt wirklich viele Frauen, die wären kompetent, Chefredakteurinnen zu sein, die wären kompetent, in den oberen, ich meine natürlich, du hast bis zu einem gewissen Grad hast du dann viele Frauen und ab dann wird es halt einfach sehr dünn. Die wären kompetenter als sehr viele Chefredakteure, die ich kenne. Also mal 1000 und die schaffen es nicht dorthin. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele sie sich noch so.
Ich glaube, der erste Fehler ist, um überhaupt über Kompetenz zu reden, weil es geht nicht um Kompetenz bei Führungspositionen. Es geht um andere Dinge, also um Kompetenz.
Ja klar, aber was willst du, dass Frauen machen? Ja, stürmen?
Vernetzen.
Ja, aber das tun sie ja. Also, ja. Weil es gibt tatsächlich... Aber in welchem...
Ja gut, also ja, okay, wenn wir zum Beispiel gerade jetzt, was jetzt für Seilschaften zählen, dann klar, wenn wir also über TVs reden, dann das haben wir natürlich nicht. Aber klar, aber so kriegst du auch Jobs. Klar, also das ist natürlich was, ja. Ja, das machen wir nicht, ja. Oder sehr, sehr wenig, ja.
Okay, wir...
Da sind drei,
ja genau, also wir machen das Mikrofon da rüber. Okay. Und dann geht's wieder retour.
Ich hätte eine Frage und möchte da noch was sagen. Als erstes mal, die Frage war, ob du glaubst, dass ein Ende des Patriarchats in einem kapitalistischen System überhaupt möglich ist. Und was ich noch sagen möchte an die Allgemeinheit, wenn jetzt wer Lust hat, sich zu engagieren und was zu tun. Ich bin Aktivistin bei der feministischen Initiative Nicht mit mir. Wir sind auf der nächsten Donnerstagsdemo mit einem feministischen Blog vertreten und es wird nächsten Mittwoch am 19.12. ein Kennenlerntreffen geben. Termine findet man auf Facebook oder noch bei uns, da gibt es die Kontakteliste.
Cool, danke. Klär mich noch auf, Donnerstagsdemo in Wien oder in Linz?
In Linz. Also diesen Donnerstag am 13.12.
Ah, um 18 Uhr kriege ich jetzt gerade von hier Schillerpark Treffpunkt. Okay. Bitte? Soll ich, also, ja, da. Also kurz zu deiner Frage. Ich glaube, also es kommt tatsächlich darauf an, montags lese ich einen Text, der sagt ja, und dienstags lese ich einen Text, der sagt nein. Ich glaube, da ist der Urstreit schon mal wieder ausgebrochen. Also tatsächlich, da kannst du, glaube ich, auch ewig drüber diskutieren. Ich glaube, solange die Arbeitsbereiche so vergeschlechtlicht sind, dass die Lohnarbeit männlich ist und die Care-Arbeit weiblich, weißt du, also wir kommen ja aus dem gerade auch überhaupt nicht raus. Wir können ja nicht mal das irgendwie überwinden. Ich glaube tatsächlich, in einem radikalen Moment denke ich mir, keine Chance. In einem weniger radikalen Moment denke ich mir, schön wär's und man soll es doch versuchen, weil alles umzuwerfen ist halt einfach noch viel schwieriger vielleicht. ich weiß es nicht. Also ich glaube, Frigga Haug, dafür lesen vielleicht am besten, die zu dem seit, wie alt ist sie, Mitte 80, seit 60 Jahren forscht oder seit 65 Jahren forscht, ich weiß es nicht. Schwierig. Eigentlich glaube ich nicht. Eigentlich glaube ich, dass so, wie wir jetzt leben, in dem System, in dem wir jetzt leben, es einfach nicht möglich ist. Also wir können diese Lebensweise, die viele führen, nicht auslegen auf die Welt. Also tatsächlich beruht der Lebensstil, den wir alle hier leben, ob wir es wollen oder nicht, ob wir bewusst diesen Lebensstil leben oder nicht, der beruht darauf, dass wir andere Leute ausbeuten können. Und es ist sehr viel der globale Norden, der den globalen Süden ausbeutet, aber es ist genauso innerhalb des globalen Nordens werden Leute ausgebeutet für den Lebensstil anderer. Und selbst wenn wir versuchen, bewusst zu leben, wenn wir sagen, wir entziehen uns dem völlig und ich kaufe jetzt nur noch Sachen, die fair produziert sind und ich kaufe nur noch, also sowieso auch, also Essen und Kleidung und alles, was eh schon quasi nicht möglich ist, dann leben wir trotzdem in dem System, das sich dadurch, das dadurch lebt, dass es andere ausbeutet. Ich glaube quasi, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist. Aber manchmal lese ich optimistische Texte und dann denke ich mir, vielleicht ja schon.
Danke. Ich glaube nicht. Okay, das Mikrofon sollte jetzt wieder retour auf diese Seite.
Hallo.
Dann noch hinten.
Danke. Ich finde diese Fragen so lieb, das ist so philosophisch und diese Fragen nach dem Feminismus der Zukunft, als ob man selber nichts damit zu tun hätte. Ich habe einmal einen Chefredakteur erlebt, der hat bei der Weihnachtsfeier gesagt, ja, vom Feminismus hätte immer wer erwartet. Der schreibt aber selber Leitartikel gegen das Binnen-I und kann da offensichtlich keinen Zusammenhang erkennen. Da gibt es offensichtlich einen dringenden Bedarf nach schnellen Hands-on-Möglichkeiten. Was wären denn so eine Handvoll Sachen, die jeder sofort, jeder und auch jede sofort machen kann, um mitzumachen beim Feminismus? So ab heute in der Nacht.
Ab jetzt sofort. Vielleicht kannst du, die ja auch eine sehr engagierte Feministin ist, auch noch Sachen einwerfen oder sehr viele hier, so wie am Donnerstag zum Beispiel demonstrieren gehen. Leider bin ich, ich muss kurz ausscheren. Und zwar werde ich das jedes Mal gefragt. Und ich war immer sehr schnell in meinen Antworten und habe immer gesagt, da engagieren und das kann man und ihr könnt auch, ich sage es jetzt und dann sage ich was dazu. Natürlich kann man sich auch immer noch beim Frauenvolksbegehren engagieren, weil das jetzt ins Parlament geht und da immer noch Druck gemacht werden muss. Man kann natürlich auch demonstrieren gehen und man kann das Anschlägemagazin abonnieren oder andere feministische Magazine. Man kann sich drum kümmern, man kann einfach googeln, welchen Organisationen von der Regierung Förderung gestrichen wurden, welchen Medien und kann schauen, dass man die unterstützt, kann was machen. Das waren immer meine schnellen Antworten, weil es natürlich viel zu tun gibt. Viele Möglichkeiten gibt. Man kann sich auch einfach eindecken in einer tollen Buchhandlung, die unterstützenswert ist, von denen es viele gibt, die am besten noch klein sind. Kann man sich eindecken mit toller Literatur. Fürstelberger kriege ich aus der ersten Reihe. Eine Nicht-Dienstlerin kriegt hier Fürstelberger zugeflüstert. Ich versammle das jetzt raus im Vertrauen, dass ich hier die fremde Frau vertrauen kann. Und dann habe ich das letzte Mal lang darüber diskutiert danach, und es ist halt auch irgendwie verführerisch zu sagen, es gibt diese leichten Ansätze, und verführerisch zu sagen, so bewirkt man was. Ich kann es nicht sagen, das ist jetzt wirklich was Ketzerisches. Ich kann es nicht sagen, ob es irgendwas bringt, am Donnerstag auf die Demo zu gehen. I don't know. Aber das ist halt, das sind die Ansätze, die wir jetzt haben. Und dann das ist halt das, was wir irgendwie greifen können. Und dann gehen wir halt auf die Demo. Aber, weißt du, das ist das, was ich auch vorgelesen habe. Dann sitzt man hier vorne und Leute glauben, du hast die Wahrheit mit dem Löffel gefressen, aber hast du halt nicht. Und was weiß ich, ob die Donnerstagsdemos irgendwas verändern werden. Aber trotzdem gehen wir hin und trotzdem tun wir es, weil wir hoffen, dass sie was verändern werden.
Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt bei den Donnerstagsdemos von wegen Wirkungskraft ist, sie verändern uns. Deswegen lohnt sich es auf jeden Fall.
Das ist sehr schön gesagt. Ja, das ist tatsächlich das Tolle an so vielen von dem, also an Engagement, das ja eigentlich quasi immer Selbstausbeutung ist. Also egal, wofür du dich engagierst, du könntest stattdessen auf Netflix sein oder du könntest stattdessen in der Badewanne liegen, aber nein, du gehst am Donnerstag, obwohl es scheißkalt ist, auf die Straße. Also es ist meistens eher Selbstausbeutung, aber das andere ist halt trotzdem, es ist halt so oft auch wunderschön in seiner Anstrengung, weil du merkst, wie du zusammengeschweißt wirst mit Leuten, die du nie kanntest, zum Beispiel, wie du Geschichten hörst von Menschen, die du sonst nie gehört hättest, und wie du einfach merkst, dass tatsächlich irgendwie ein mangelnder Wille, jetzt zum Beispiel der Regierenden, eine Politik zu betreiben, die uns gegenüber wohlwollend wäre, also zum Beispiel Frauen als uns, dass die ja dann auch viele Frauen zusammenschweißt und viele Frauen und Männer zusammenschweißt, die sich vorher sonst so nie getroffen hätten. Also man zieht ja auch eine große Stärke irgendwie daraus, das dann zu machen, ja. Also schön gesagt, mit dem, dass die Demos uns verändern, wenn schon nicht vielleicht das Große. Aber voll, also es gibt, glaube ich, unendlich viele Sachen, die man machen kann. Ich glaube, ganz wichtig ist auch einfach, man kann feministische Lesekreise gründen oder so. Also es gibt ja echt wirklich coole, also es gibt ja einfach, man muss ja nur ein bisschen kreativ sein und dann tolle Bücher kaufen aus den letzten 100 Jahren von tollen Menschen. Ich glaube, es gibt ganz viel. Ich kann natürlich keine Garantie, keine Gewähr für irgendwie irgendwas verändert, aber was sollen wir sonst machen? Versuchen, und man kann natürlich auch nichts machen, aber ich glaube, niemand, der hier sitzt, ist Typ, nur in der Badewanne liegen. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen hands-on.
Darf ich nur kurz eine Anmerkung auch machen? Bitte. Also man sieht ja auch hier, es gibt so viele Fragen an Feministinnen, und der Feminismus ist so quasi fast schon wie ein Heilsversprechen. Also da kommen antikapitalistische Forderungen, da kommen ökologische Forderungen daher. Und es kommen vor allem immer Fragen von Männern. Ja? Also so, das hat man auch hier gesehen, die ersten zwei Fragen und Anmerkungen waren ja von Männern. Und ich frage mich dann, wir diskutieren Frauenbilder und fragen uns als Feministinnen, was können wir tun? Ich frage mich allerdings schon langsam, was ist mit den Männern los? Ist das, was es für dich auch irgendwie manchmal eine Frage ist? Wo bleiben die Männer? Warum diskutieren die nicht ihr Männerbild endlich?
Ich glaube, mein Bruder klatscht. Ich zeig nur, ich bin stolz auf meinen Bruder. Ich zeige jetzt nicht, dass mein Bruder hat sofort geklatscht. kurz eine Anekdote von, es gab mal eine Podiumsdiskussion vom Frauenvolksbegehren. Und da war, ich würde sagen, es waren 20 Leute im Publikum. Und gleich in der ersten Reihe ein Mann, 60 plus, weißes Hemd. So zurückgestriegelte weiße Haare, und dann war er der Erste, der aufzeigt, so gleich, und alle so, oh Scheiße. Und dann steht er auf und reckt seine Faust in die Hand und sagt, die Frage ist ja, wie können wir nicht nur das Patriarchat, sondern auch den Kapitalismus zerstören? Ja. Und ich habe mir gedacht, geil. Und musste mich dann selbst an der Nase nehmen, weil ich mir gedacht habe, ich hätte sofort Angst, habe mir gedacht, oh Gott, was kommt jetzt? Und ja, genau. Und dann muss ich mich auch schimpfen und denke mir, warum habe ich jetzt sofort das angenommen? Aber natürlich, man hat auch Erfahrungswerte und die sagen dann auch anders. Aber Ich glaube, wenn man sich feministisch engagiert, dann kriegt man schon sehr viel mit, dass es wirklich viele coole Männer gibt. Was ich also tatsächlich auch feministisch engagierte Männer gibt und vielleicht nicht feministisch engagierte Männer gibt, dann Männer gibt, die sich in so vielen anderen Bereichen engagieren, die so wirklich fortschrittlich sind und toll sind. Falls der ORF da ist, hier, falls die Frage ist, ob ich Männer mag. Jedenfalls, natürlich auf der anderen Seite kommen auch oft wirklich junge Männer zu mir, die sagen, sie würden sich gern engagieren und sie haben voll Angst, irgendwie jemals den Mund aufzumachen, weil sie Angst haben, dass sie irgendwas Falsches sagen. Und dann denke ich, ich verstehe es irgendwie, aber andererseits, also wenn du es willst, dann tu es. Dann such dir die, mit denen du reden kannst und red mit denen und lerne und hör zu und lies und mach und engagier dich, wenn du es tatsächlich willst. Aber ich glaube, also was ist mit den Männern? Schwierig. Ich glaube, viele Männer leiden ja auch genauso unter den Rollenbildern, denen sie entsprechen müssen. Also zum Beispiel letztens erst gelesen, dass es zum Beispiel in Deutschland, ich weiß gar nicht, wie es in Österreich ist, in Deutschland ist es nur eine Exhibitionismus ist nur eine Straftat, wenn sie von einem Mann begangen wird und nicht, wenn sie von einer Frau begangen wird. Weil du ja tatsächlich einfach Männern, also oder Frauen, das klingt, ich sage jetzt die falschen Worte, weil ich nicht die richtigen Worte weiß, du sprichst Frauen nicht zu, sexuell belästigen zu können. Also tatsächlich, wenn sich eine Frau vor dir aussieht, dann musst du es doch gut finden. Also wirklich, und du hast ja auch in den Medienberichten, wenn ein Schüler von einer Lehrerin missbraucht wird, dann ist es die geile Sexlehrerin. Und umgekehrt, wenn eine Schülerin von einem Lehrer missbraucht wird, dann ist er nicht der geile Sexlehrer. Also es wird ja auch ganz vielen jungen Männern auch abgesprochen, missbraucht worden zu sein zum Beispiel, einfach weil du musst doch geil finden, wenn deine Lehrerin Sex mit dir hat. Weißt du, also es ist ja in beide Richtungen so viel Leid, das da produziert wird, dass es ja natürlich auch viele Männer drunter leiden. Es gibt halt dann so diese Bewegung an sich so nicht, aber es gibt sehr viele Männer, die weißt du, nur von Männern ausgeht jetzt und dieses Rollenbild so hinterfragt. Aber es gibt sehr viele Männer, die sich feministisch engagieren und wenn du dich irgendwie in dem Bereich bewegst, dann lernst du immer mehr kennen und es ist auch sehr cool. Und ich glaube tatsächlich, ich werde dann oft gefragt, müssen wir sie ins Boot holen oder sowas und dann, ich verstehe gut, wenn manche sagen, hey, it's not my job, irgendjemanden ins Boot zu holen, entweder du kommst oder du kommst nicht und ich mache hier meinen Scheiß. Und dann gibt es die sagen, ja passt, ich sehe meinen Job darin, viele ins Boot zu holen und zu überzeugen, dass es eine gute Sache ist für uns alle eigentlich und dass es eben nicht darum geht, jetzt wollen endlich mal die Frauen herrschen, jetzt wollen endlich mal die Frauen unterdrücken, sondern dass es eben um eine menschliche Zukunft geht. Und ich glaube, dass schon auch, also so wie ich es mitkriege, ganz viele Männer und immer mehr Männer irgendwie auch da den Drive haben und auch echt, also jetzt bei den letzten Lesungen waren manchmal vorgestern hatte ich eine Lesung, da waren, ich glaube, ich schätze jetzt schlecht, aber der war nicht älter als 10 und ist dann gekommen und war super aufgeregt und hat gesagt, ah, er ist auch Feminist und so. Und ob ich ihm irgendeinen Tipp geben kann und so, und war völlig fertig mit seinen Eltern hinter sich und die mussten ihn dann so schubsen und sagen, nein, los, du, trau dich. Und du merkst, da kommen auch wirklich die nach, die dann voll motiviert sind und die 15-jährigen Burschen, die einfach sagen, da stimmt was nicht und ich will das jetzt hinterfragen. Ich glaube, die kommen schon.
Meine kurze Frage wäre jetzt, okay, war ein wenig länger. Männer und Frauen habe ich mal in einer Vorlesung gehört, also eine zweiteilige Vorlesung von der Frau Birkenbill. Da ist es der Unterschied aufgekommen, dass jetzt Frauen und Männer zwei verschiedene Kommunikationsstrategien besitzen, genauso wie Gedankenspieler. Ja, nicht Gedankenspieler, sondern wie die Gesellschaft aufbauen sein sollte. Ja, Männer haben strategisch immer eine Hierarchie. Ich sehe es bei mir in der Arbeit. Wer als Erster in der Arbeit ist oder wer länger in der Arbeit ist, hat sofort mehr zum Sagen. Automatisch wird das auch genommen. Und das besitzt man aber auch genauso im privaten Bereich. Das wird bei einer Frau wahrscheinlich nicht so existieren.
Warte, erklär, stopp, sag nochmal was.
Eine hierarchische Strukturform.
Warum existiert bei Frauen?
Beim Männern.
Ja, aber warum existiert bei Frauen keine?
Das ist unser, es sind einfach unsere Form, wie man wie man gewisse Sachen darlegt, wie unsere Strukturen sind. Das ist unser Gedankenspiel. Deswegen ist Emanzipieren auf beide Seiten wichtig. Rollenspiel, wie Sie gesagt haben, muss genauso geändert werden. Genauso kennen Sie das sicher, wenn Sie jetzt der Freund daheim ein Problem haben, Sie fragen jetzt nach, okay, was hast du denn? Und er sagt, nein, ich habe nichts. Und dann fragst du nur 10-mal nach, weil du genau merkst, der hat irgendwas. Ja. Kommt aber nichts. Ja. Und dann gibt es einen kleinen Schmäh, dann tut er abwaschen oder tut er irgendwas nebenbei und dann kommt es von alleine. Ja. Ein Mann will keine Probleme oder sonst irgendwas von sich freigeben. Ja. Das sind so eine gewisse Art, wie bestimmte Männer denken. Deswegen auf beide Seiten emanzipieren. Genauso ist Feminismus ein beidseitiger Kampf, was auf beide Geschlechtern ist, weil es wird auch viel dargelegt, ja, Frauen gegen Männer. Und das Bild zum Beispiel, das Bild musst du wegkriegen aus dem Feminismus. Sonst wirst du nie fertig, weil sonst hast du nur ein Gegenspiel, sondern mit dem Feminismus oder eine Gesellschaftsstruktur verändern. Feminismus als Kampf ist wunderbar, aber darf niemals nur von einem Geschlecht da geführt werden. Deswegen ist es auch genauso wichtig für Männer. Was auch noch sehr interessant ist, aus neurobiologischer Form, ist, wie soll ich sagen, ein Mann kann nur von einem Mann, das ist voll komisch, kann er nur sagen, du bist ein Mann, ja, ich sag so, du bist ein richtiger Mann, ja. Dann weiß er, ist ein richtiger Mann, kriegt er das von einer Frau, nimmt er das zum Beispiel gar nicht ernst. Das ist voll komisch. Wenn eine Frau zu einer Frau sagt, ja, du bist eine richtige Frau, und denkt sich die Frau, ach so, was, ja. Es war sehr, sehr interessant eigentlich.
Okay, da kommt jetzt nur eine Frage.
Ja, sorry. Kim, du es.
Also bitte jetzt vielleicht nur eine kurze Frage, ja. Weil ich glaube, es ist dann...
Wie kann man das verbinden, dass man mehr Männer dazu einladen kann, damit man nicht glaubt, es wird gegen Männer gekämpft, sondern einfach für eine gerechtere Gesellschaft?
Naja, es war so viel dazu gemacht. Ich glaube, schwierig. Ich glaube, du hast jetzt sehr viele Verallgemeinerungen rausgehaut, die ich jetzt nicht so unterschreiben würde. Es gibt tatsächlich viele Beziehungen und viele Männer, die sind anders und Frauen, die wollen nicht über Gefühle reden und Männer, die wollen über Gefühle reden und das wollen wir jetzt auch gar nicht diskutieren. Wie gesagt, wie ich eh gerade gesagt habe, viele sehen es nicht als ihren Job, irgendjemanden ins Boot zu holen und sie sagen, hab Teil oder hab nicht Teil, es ist your choice. Und ich glaube auch nicht, dass man jetzt irgendwie sagen kann, es ist der Job, wieso schafft es nicht der Feminismus, endlich mal zu vermitteln, dass es nicht gegen Männer geht. Also was sollen Feministinnen noch alles machen? Also wirklich, wenn einfach von außen immer wieder kommt, wie oft sollen sie noch sagen, es geht einfach nicht um einfach eine weibliche Herrschaft. Es geht nicht darum. Und wirklich, irgendwann muss man auch sagen, okay, wirklich, es ist genug. Ich habe jetzt noch die Muße, es zu tun, es immer wieder zu tun. Manchmal rede ich mit Feministinnen, die machen das seit 40 Jahren und die sagen, mir reicht's, ich rede da nicht mehr drüber und wenn das jemand sagt, dann gehe ich. Ich habe keine Lust mehr dazu. Und ich mache es jetzt noch, weiß nicht, wie lange ich noch Lust drauf habe. Zum Glück kommen coole Leute nach, die dann wieder Lust drauf haben. Irgendwie müssen wir es vielleicht für immer. Also es ist wahrscheinlich diese ewige Litanei. Es braucht einfach immer wieder, muss es gesagt werden. Es geht nicht um weibliche Vorherrschaft. Es geht einfach darum, also es geht nicht drum, Punkt. Und wenn dann Männer sagen oder wenn Frauen sagen, nein, ich will nicht, Feminismus ist ein Wort, das ich ablehne, weil das ist ja nur, die sind ja alle frustriert und die sind alle so aggressiv und Ding, dann haben sie sich mit dem nicht wirklich beschäftigt. Dann kennen sie keine Feministinnen persönlich, weil das sind tolle Menschen, so wie andere Menschen auch toll sind. Also da geht es wirklich nicht drum, um jetzt irgendwie kämpferisch und keine Ahnung. Und diese Klischees, die du irgendwie eben auch genannt hast, bewusst oder unterbewusst oder unbewusst, aber das ist ja gerade auch das. Also wirklich, weißt du, es ist ja viele Männer, also es ist ja oft auch so, du hast Klischees und es gibt diese Beziehungen, der Mann will nicht drüber reden, die Frau will drüber reden, gibt es genauso umgekehrt. Aber es ist ja ganz viel auch ein Mann glaubt vielleicht nicht über Gefühle reden zu können. Und das ist ja dann wieder, da bist du ja genau wieder in diesem Ding. Ein Mann soll wissen, er kann genauso über Gefühle reden, wie es eine Frau kann oder nicht kann. Wo du ja wieder bei dem bist, welchem Bild glauben wir entsprechen zu müssen. Aber es gibt ja viele Männer, die dem nicht glauben, entsprechen zu müssen. Da hier eine Antwort auf deinen Input.
ganz nach vorne warten, bitte.
Mich würde interessieren, wie es aussieht mit der Solidarität zwischen Frauen, gerade jetzt bei dieser Politik, ja, also siehe Mindestsicherung und Kinderbeihilfe heißt es ja hier, ja, die sich Familienbeihilfe jedenfalls so, dass, sage ich, es abwärts geht, um so mehr Kinder du hast. Wie sieht die Solidarität im Augenblick aus? Weil ich habe so das Gefühl, dass dadurch die Solidarität zwischen den Frauen und diese Gehaltsschema-Geschichten zerschlagen werden durch die Politik. Ja? Also dass dann plötzlich wirklich auch Frauen langsam dazu kommen, naja, ich bin doch was Besseres. Ja, schließlich entweder ich habe nur ein Kind, ja, und kann die und die Sachen machen. Naja, die andere hat 3 oder 5 Kinder, ja, und dann kommt auch noch Migrationshintergrund dazu, dass das geschürt wird. Und ich merke das im Moment auch in der Tram. Ja, letztens irgendwann war wieder was. Und also ich bin jemand, die den Mund aufmacht, ja, und recht laut dann auch. Ja, also nicht aggressiv, aber so, dass auch andere das mitkriegen, dass ich versuche, andere zum Denken zu bewegen und zu sagen, so geht's nicht. Also ein Beispiel, das hat jetzt nicht mit, schon mit Feminismus zu tun. Ich bin heute aus dem Fahrstuhl ausgestiegen und eine Frau, die auch manchmal im Kepler-Salon ist, habe ich getroffen, durch Zufall stand man im Fahrstuhl, Mutter mit 2 kleinen Kindern, migrantischen Hintergrund, und die Kinder haben so im Fahrstuhl ein bisschen gespielt, ja, und die Frau gleich, naja, reden Sie doch Deutsch mit Ihren Kindern und die Kinder sollen Deutsch reden und so, ja. Bin ich ausgestiegen und habe gesagt, haben Sie sich schon mal überlegt, wenn Sie, sage ich, Türkisch oder Arabisch lernen, sage ich, wie schwer das ist für eine Familie, also die hier lebt. Und dann guckte sie mich an, dann bin ich ein Stück weitergegangen und ich habe sehr lange in Kärnten gelebt, gerade in diesem zweisprachigen Gebiet Slowenisch. Mir wurde oft angetragen, naja, du kannst ja mal, du bist jetzt schon 20 Jahre fast hier etabliert, Slowenisch reden. Da habe ich gesagt, sag ich, wissen Sie, die Sprache fällt mir schwer. Und bin nicht so sprachbegabt. Dann ist er hinter mir her und sagt, was haben Sie eben gesagt? Dann habe ich ihr das nochmal erklärt. Da sagt jeder, ist nicht sprachbegabt. Und es dauert, ja. Und diese Solidarität, finde ich, ja, sollte viel mehr sein, um Leute dann gleich auch anzusprechen und bei so Sachen zwischenzugehen und die Frauen, ja, oder auch Männer, aber da war es nun mal alles weiblich, ja, zum Denken und mal zum, ja, einfach zu dieser Solidarität anzuregen.
Ich glaube, das ist, also ich glaube,
das ist keine Frage.
Ja, ist in Ordnung, ich sag gerade was drauf. Ich glaube, dass die, also ich sage jetzt mal, es gibt keine Studien dazu, wie die Solidarität in den letzten 2 Jahren unter Frauen in Österreich Zulauf abgenommen hat, aber als jemand, der sehr involviert ist in der ganzen Sache, ich habe das Gefühl, dass die Solidarität enorm zunimmt, so wie wir vorhin gehört haben, eben das ja auch einfach bei zum Beispiel Donnerstagsdemos, dass es ja auch für uns ist, dass man merkt, hey, da sind voll viele Leute. Wir hatten beim Frauenvolksbegehren, kam mal eine, wir hatten so einen Stammtisch, und da kam eine junge Studentin dazu, die niemanden kannte, und wir waren vielleicht 50 Leute, 60 Leute, und sie ging dann am Ende des Abends und dann hat sie gesagt, ich weiß, wir sind nur eine Blase, aber es ist schön zu sehen, wie groß die Blase ist. Und das fand ich sehr schön. Also ich glaube tatsächlich, dass gerade, ich glaube eher sogar das Gegenteil, ich glaube, dass gerade so eine Politik Frauen zusammenschweißt und Menschen zusammenschweißt, die fortschrittliche, die fortschrittliche Politik machen.
Na, ich meinte mehr zum Denken, also dass man auf, wenn man sowas mitkriegt, dann wirklich als denkender Mensch, ja, oder als denkende Frau, also nochmal so ein Anstoß geht, du jetzt hier, im Grunde so geht's
also
nicht.
Zivilcourage,
das meinte ich.
Zeigen.
Genau,
ja,
das.
Voll, immer pro, ja. Aber das ist eben, das muss man halt auch, also das muss man lernen und das ist oft, aber das ist auch schön, das zu lernen, weil ich meine, das ist so vielen Leuten unangenehm und Ding, aber letztens, ich habe mir auch voll oft schwer getan, irgendwie in Situationen zu reagieren. Und irgendwann habe ich auch gelernt, über meinen Schatten zu springen und eher zu riskieren, dass eine Situation unangenehm ist, weil ich jemanden frage, ob alles in Ordnung ist und die Person sagt, ja, es ist alles in Ordnung, als wegzuschauen, wenn es nicht in Ordnung ist. Und es gibt aber auch tatsächlich für Leute, denen sowas schwerfällt, es gibt halt auch Kurse, wo man das tatsächlich dann auch übt und so. Was hilft? Also ich hatte nicht so einen Kurs, aber ich war mal in einem Workshop, wo Tipps gegeben wurden
für Frauen, die sich in Gefahrensituationen befinden und auch wenn man beobachtet. Einfach so völlig praktische Tipps, sodass es in der Wiener U-Bahn tatsächlich einen Knopf gibt, einen Knopf gibt, wo, also so einen Alarmknopf, eben wo nicht Notbremse gezogen wird, sondern einen Alarmknopf, wo dann der U-Bahn-Fahrer, da ist dann die Kamera eingeschaltet und der sieht alles und also tatsächlich, und da wird dann auch, der kann sofort die Polizei rufen und so weiter. Also es gibt so viele praktische Tipps auch für so viele Situationen, wo man sich auch einfach informieren kann und wo es sogar gratis Workshops gibt, wo man lernen kann und wenn man nicht lernen muss und will, sondern eh schon von alleine den Drive hat und über Schatten springen. Also ich bin völlig für manchmal auch nachfragen oder was sagen, wo es vielleicht dann auch nicht hätte sein müssen.
Ein Thema ist in dem Text auch vorgekommen, das du vorhin gelesen hast, das Thema Gewalt an Frauen, gegen Frauen. Das ist ja ein bekanntes Phänomen, diese Opfer-Täter-Umkehr. So, ja, hättest du halt nicht die High Heels angezogen, bist du selber schuld, wenn du so auf 13 gehst. Oder, was dann so richtig perfide ist, finde ich, hättest du halt Nein gesagt. Warum glaubst du, fällt es uns so schwer? Frauen auch, aber auch Männern. Also ich will, es gibt Menschen, denen fällt es einfach schwer, Nein zu sagen. Und warum hilft aber auch das oft nicht? Also es ist ja oft dann, es haben viele Nein gesagt, aber es wurde halt nicht gehört.
Okay, ich kann dir nicht sagen, warum es Menschen generell schwer fällt, Nein zu sagen. Ich glaube, uns wird halt einfach auch beigebracht, höflich zu sein in sämtlichen Lebenslagen oder mal eher die Klappe zu halten und Situationen durchzustehen, die uns irgendwie unangenehm sind. Aber es gibt ganz oft auch Situationen, wo Nein sagen halt einfach auch nicht nur schwerer ist, sondern auch schwerwiegender ist irgendwie. Also tatsächlich, dass du Situationen hast, wo Frauen gerade dann Gewalt angetan wurde, als sie Nein gesagt haben, weil also auch wenn sie von auf der Straße angegraben worden sind zum Beispiel und dann, was mir auch passiert ist, also oft schon und Freundinnen von mir, dass wenn du dann sagst, also ich bin mal am Praterstern entlang gegangen am Heimweg vom Fortgehen zum Beispiel und dann sind halt Männer neben mir her und haben halt geredet und ich habe halt, ich sage jetzt mal retrospektiv, war nicht intelligent von mir, ich habe ihm einen Mittelfinger gezeigt, das war mein Bedürfnis in dem Moment, weil sie halt sehr aufdringlich waren und dann sind sie halt, dann ist es halt richtig gekippt und dann haben sie, ist der eine mir hinterhergelaufen und hat gesagt, ich bringe mich um, dreckige Hure und ist halt mir hinterher und ich war alleine. Und dann war zum Glück ein Paar da, hier Thema Zivilcourage, ich habe überhaupt nicht gecheckt, was ich tue und wäre einfach alleine in die U-Bahn und die mir hinterher und dann ist so ein Paar, hat mich unterm Arm geschnappt und hat gesagt, komm, wir nehmen dich jetzt mit und du kommst mit uns zum Taxi und haben mich in ein Taxi verfracht und gesagt, jetzt fahr nach Hause. Ich hätte es überhaupt nicht gecheckt, also zum Glück waren die da. Also ich glaube, diese Forderung, sag doch einfach Nein, ist halt einfach auch viel zu kurz gedacht, weil erstens mal kann man nicht jedem Menschen beibringen, einfach Nein zu sagen und zweitens heißt ein Nein nicht, dass man vor Unheil geschützt ist. Also das ist ja jetzt auch nicht die Zauberformel, mit der dann auf einmal jede Situation sich auflöst und sich jeder denkt, ach so, sie hat Nein gesagt, ja dann tschüss, dann gehe ich halt nach Hause. Also ich, so leicht ist es ja auch nicht. Deswegen, also ich glaube, das ist halt einfach die Schwierigkeit, dass halt dann gesagt, also ich meine, Nein heißt Nein, ist ein wichtiger Ansatz und das will ich ja gar nicht hinterfragen, aber tatsächlich manchmal wird einfach gesagt, hättest du doch Nein gesagt oder hättest du doch. Und so leicht ist es halt dann einfach nicht zu beantworten, ja.
Oder in beruflichen Situationen, wenn es mein Chef ist, wie was lasse ich zu? Also und was nehme ich
in Kauf? Es sind ja so viele nicht schwarz-weiß Situationen, ja. Genau, wo du einfach auch über dich ergehen lässt, wo du dir, also erstmal manchmal ist man zu perplex auch. Man checkt es nicht, man checkt es nicht. Das verstehen ja auch so viele nicht. Und deswegen war MeToo so cool, irgendwie auch, oder so wichtig, weil irgendwie so viele Frauen immer gedacht haben, ah, ich war so feig und ich habe nichts gesagt. Und dann merkst du, ah, das ist nicht, ich bin feig und ich habe nichts gesagt, das ist was Strukturelles. Das ist irgendwie, das ist nicht, hätte ich doch Nein gesagt, sondern ganz viele Frauen haben das genauso erlebt. Und das ist nicht irgendwie meine Feigheit, sondern es hat gar nichts damit zu tun. Und genau, wie du sagst, also manchmal hast du Machtverhältnisse, wo du halt einfach nicht einfach Nein sagen kannst. Oder kannst schon Nein sagen, aber du musst halt mit Konsequenzen rechnen zum Beispiel. Also, oder wo du überlegen musst, ganz, also wo du eben vor dieser ganz komplexen Problematik stehst, diese Person hat die Möglichkeit, keine Ahnung, mich zu kündigen oder was auch immer dann das Machtverhältnis ist, wie gehe ich damit um? Was ist mir mehr wert? Lasse ich es über mich ergehen und behalte den Job oder lasse ich es nicht über mich ergehen? Und dann ist es natürlich schwierig, dann wird ganz vielen Frauen wird dann im Nachhinein vorgeworfen, du hast doch, aber das ist halt auch eine sehr privilegierte Situation, weil sich sehr viele Menschen eben überhaupt nicht erlauben können, da irgendwie dann Faust auf dem Tisch. Aber zum Glück gibt es dafür dann sowas wie die Gleichbehandlungsanwaltschaft oder sowas, die sich da dann drum kümmern und viele Organisationen, die Frauen da unterstützen. Das ist gut, weil klar, weil du oft vor der großen Problematik stehst, habe ich den Luxus zu sagen.
Ja, oft, also ich hatte heute ein Gespräch mit Frauen, die Frauen beraten in Arbeitssituationen. Darum ist mir wahrscheinlich eingefallen. Und da war so stark das Thema, dass viele Frauen dann ja gar nicht mehr sicher sind, ob das jetzt okay ist, dass sie sich schlecht fühlen. Erstmal, es ist immer das Thema, sie sind da allein. Also das wird ja immer dann getan, wenn kein Zeuge dabei ist normalerweise. Und was ist noch okay? Und ist das jetzt mein Problem oder ist das Problem vom anderen? Und dass die dann schon so froh sind, dass sie es einmal überhaupt wen erzählen können, der zuhört und der auf ihrer Seite ist. Also das, was mich sehr berührt hat, wenn man sagt, boah, eigentlich müsste das so normal sein.
Ich habe auch, also es ist so schlimm, weil dann, also du hast ja dann ganz oft auch eben dieses Narrativ, so die, weißt du, Frauen, die ihren Karrieren zerstören wollen oder irgendwie sowas, wo du merkst, da passiert so viel, wo niemand was sagt. Und also ich bin letztens in der Bar gewesen und es ist eine Frau zu mir gekommen und hat gesagt, sie wird seit 12 Jahren von ihrem Mann geschlagen und sie hat 2 Kinder und ob ich ihr helfen kann. Passieren ganz oft solche Sachen einfach. Und ich kannte die nicht. Die hat gesagt, ich habe dich gesehen irgendwo und ich weiß, du bist da engagiert. Ich hol mich da raus aus dieser Ehe. Also wo so viele Frauen auf einmal sehen, dass irgendein Anker, da müssen sie sich irgendwie festhalten. Und wo sie dann irgendwie hoffen oder wo sie sagen, da haben sie endlich irgendwie Hilfe oder jemanden, der ihnen irgendwie raushelfen kann. Oder wo sie es hoffen. Voll, also klar, tatsächlich ist es ist irgendwie herzzerreißend manchmal, wo du merkst, dass es vielen sehr schwerfällt, aber ja zu Recht. Also es sind ja ganz oft Frauen, die jahrelang physisch und psychisch fertig gemacht worden sind, die ganz oft glauben, sie sind nichts wert, mit denen so viel getan wurde. Und ich habe jetzt ein Jahr eine Frau begleitet, die der lange Gewalt angetan worden ist, weil sie mich angeschrieben hat und gesagt hat, hol mich aus der Beziehung raus. Und ich habe es dann irgendwie versucht und bin lang gescheitert. Also ich habe dann nach 8 Monaten habe ich gesagt, weil sie ihn 8 Monate nicht verlassen hat. Und sie hat 8 Monate ihn dann wieder verteidigt und saß dann heulend bei mir mit blauen Flecken. Und ich habe nach 8 Monaten habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr Zeugin dessen sein. Ich bin einfach jetzt 8 Monate stille Zeugin gewesen, wie dir Gewalt angetan wird. Und jetzt ist es geschafft und sie hat ihn angezeigt. Jetzt bei der Staatsanwaltschaft. Sie war so cool und hat Beweise gesammelt und wirklich, also sie hat echt da noch eine Kraft gezeigt, die unvorstellbar ist. Aber er hat es einfach auch geschafft, der Sachen zu sagen, die sie angenommen hat, wo sie wirklich überzeugt war, dass sie nichts wert ist, dass sie es verdient hat, geschlagen zu werden. Das hat er ihr einfach geschafft, monatelang einzureden. Klar, also da spielt ja so viel zusammen, dass sie dann diese Stärke oft gar nicht zeigen können.
Ja, oder wirklich eine wirtschaftliche Abhängigkeit.
Okay, ich bin du hast eine Familie 65,
und ich habe praktisch keine Pension, weil ich mich um die Familie gekümmert habe. Was tue ich?
Ja, oder wir haben ein Kind zusammen, wir haben eine Wohnung zusammen, das spielt ja so viel zusammen.
Riesenthema. Ja, gibt's noch aus dem Publikum Gedanken, Fragen? Ja, dann müssen wir da ganz kurz, was sind die?
Ich habe eine Frage, aber ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon richtig in Worte formen kann. Ist Feminismus die richtige Bezeichnung für das, was du machst? Weil du inkludierst ja so viele. Du bist ja nicht mehr in diesem klassischen Feminismus. Du sprichst ja selbst von Inter, von Trans, von Non-Binär.
Ich glaube,
Wort ist so negativ behaftet.
Ja, aber gerade deswegen ja. ist es natürlich Feminismus. Also es gibt ja nicht den Feminismus, also der eine wahre, der genau diese Dinge verfolgt, sondern es gibt ja unendlich viele Feminismen und so viele verschiedene Menschen, die verschiedene Definitionen haben. Und das habe ich auch vorhin ja gesagt, es gibt auch die, mit denen ich gar nicht kann, wo ich sage, das ist für mich völlig falsch. Also und selbst auch ausdiskriminieren zum Beispiel. Und, ja, aber klar ist das auch Feminismus. Ja, aber ich glaube, also weißt du, es gibt ja genauso die sagen, eben, wie ich sage, also Feminismus muss vegan sein. Ja, jeder seine Sparte. Und ich habe nicht mal meine Sparte gefunden, sondern ich stehe so da und denke mir, Scheiße, das ist so groß. Und irgendwie muss ich für mich vielleicht dann so mein, ich weiß noch nicht genau, was mein Feminismus ist. Vielleicht ist mein Feminismus, ich weiß nicht, Öffi-Fahrer. aber klar, es ist das, ja. Und ich finde, gerade weil der Begriff negativ behaftet ist, sollte man es 100-mal sagen. Ja, das ist Feminismus. Mhm. Tatsächlich, das ist genauso Feminismus. Nicht das, was du glaubst jetzt hier, dieses große, ja.
Zu diskreditieren.
Ja. Ja, und da hast du, also da hast du. Ja, voll. Und du hast ja dann wirklich tatsächlich auch viele Frauen, die genauso sagen, also, naja, also ich brauche das nicht, ich bin stark, ich kann Nein sagen. Genau, wo du sagst, diese Opferrolle, die brauche ich nicht. Voll. Du kannst dich gleich, ja, fühlst dich gleich erhaben, weil du nicht diesen Feminismus brauchst. Aber gerade deswegen bin ich völlig pro, klar zu sagen, Feministin, sicher. Also,
und dass man es auch einfach eben, mir gefällt es einfach sehr gut, dass du da schon in der Sprache probierst, so viel zu inkludieren.
I try. Ja. Das irgendwie, das macht doch schlimm, weißt du, du merkst dann so, das ist eine Baustelle, scheiße, da gibt es so viele. Man verzagt dann irgendwie. Aber dann musst du dich mit Menschen umgeben, die dann so Ahnung von den ganzen Baustellen haben. Und dann merkt man, okay, gut, die kennt sich aus mit SUVs und wie man sie verhindern kann. Und dann.
Die Conclusion ist also, für eine Feministin sagt man doch, oder?
Ja.
Weil sie ja da ganz anders dasteht. Aber man braucht ja dieses Buch nur mal umdrehen.
Ja.
Dann genau. Ist es schon beantwortet.
Genau.
Gibt es noch ein Anliegen, eine Frage? Dann noch schnell aufzeigen. Bitte. Jetzt müssen wir das Mikrofon ganz rüber.
Danke sehr. Jetzt bin ich hier zeitlang ruhig da gesessen und mir hat jetzt schon seit den ersten Meinungen schon was auf der Zunge gebrannt. Ich habe es nur bis jetzt immer noch nicht in Worte fassen können. Das heißt, ich probiere es jetzt einfach mal laut. Ich finde, dass sich manche Leute irgendwie nicht angesprochen fühlen bei der Debatte. Und ich finde, genau darum geht es bei Zivilcourage, wo wir jetzt im Endeffekt ja auch schon angekommen sind. Die Leute, die sich nicht angesprochen fühlen, die sind die kämpfen müssen. Die sind meiner Meinung nach die, die nicht in der Position sind, das ist jetzt vielleicht ein extrem schwieriges Wort, sich ohnmächtig zu fühlen. Gerade wenn man sich nicht ohnmächtig fühlt, wenn man sich nicht diskriminiert fühlt, dann sollte man aufstehen und dann sollte man daran arbeiten. Weil das sind die Leute, die Kraft haben, was zu ändern, meiner Meinung nach. Und ich finde, das ist ganz schön, wie sich die Debatte jetzt von ich fühle mich nicht angesprochen, Frauen sind doch die Mehrheit, warum tut ihr denn nichts? Ja, biologisch gibt es 52% Frauen auf der Welt oder so, warum passiert jetzt nichts? Wie wir von dem zu Zivilcourage kommen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Wechsel, wo es darum geht, nicht nur, Frauen könnten sich mehr organisieren. Natürlich könnten sie sich mehr organisieren. Aber wie schwierig es ist, etwas zu starten, im Vergleich zu einem schon etablierten System zu folgen und eventuell da vielleicht einen Paradigmenwechsel einzuleiten. Die Leute, die Macht haben, die sind die, die das diskutieren sollten und die sich da mehr einmischen sollten. Und ich finde, es ist eh schon schön, dass sich da hier viel zusammengefunden hat. Aber da muss sich jeder noch viel mehr angesprochen fühlen. Weil du hast vorhin im Text gesagt, das Individuum irgendwie ist der Ansatz, um die Masse zu verändern. Und ich finde, genau um das geht's hier. Oder? Und man sieht, dass sich doch was verändert. Auch wenn du jetzt sagst, in 10 Jahren haben wir vielleicht noch nicht viel geschafft. 10 Jahre in einer globalen Veränderung sind wenig. Aber es geht schon was. Die Leute sind schon da, sie sammeln sich, es sind auch Männer da, ist cool so. Und ja, irgendwann ist es besser. Irgendwann ist die Debatte im schlimmsten Fall, so wie heute, noch im Parlament von Männern geführt. Aber wenigstens sagen sie dann das Richtige. Und das Mindset können nur wir ändern. Jeder Stück für Stück stark sein. Ich denke, da haben wir jetzt schon was Gutes erreicht.
Und Privilegien nutzen. Ich möchte noch eine kleine Sache dazu sagen, und zwar zu der Wortmeldung von dir da hinten. Dieses, ich weiß nicht mehr genau, was dein Beispiel war, aber wenn ein Mann einem Mann gegenüber Lob ausspricht oder wenn eine Frau zum Beispiel, genau, weil also es gibt ja genug, also es gibt ja auch viele Männer, die sagen, also das ist ja auch, also sagen wir, es ist eine Dreierkonstellation, 2 Männer und eine Frau und der Mann macht einen sexistischen Witz, dann ist das was anderes, wenn der Mann sagt, hey, du, das war nicht cool, als wenn es die Frau sagt, du, das war nicht cool, weil die Frau, ah, oh, ja, führe dich nicht so auf und der Mann, das ist schon natürlich was anderes, aber es ist genauso was, also wir haben ja alle Privilegien, wir, die wir hier sind, haben den Lottogewinn gemacht, in wo wir geboren sein worden sind, weiß ich nicht mehr, wo wir leben dürfen. Also wir sind so privilegiert und dieses Beispiel, das stimmt ja bis zu einem gewissen Grad. Natürlich haben gewisse Stimmen eine andere Kraft und genau das ist das. Also wenn du das Privileg hast, dass dir zugehört wird, wenn du das Privileg hast, dass du in einem Geschlecht geboren wurdest, dem mehr zugehört wird oder in einer Hautfarbe oder an einem Ort, dann musst du natürlich genau das, oder in einer Sexualität oder was auch immer, wir kennen es eh, also dann natürlich musst du es dann noch viel mehr nutzen. Deswegen, Amen, ja, voll, völlig. Und das ist aber auch voll schön und genau, das Individuum, ja, ja. Muss Zivilcourage zeigen.
Okay, ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss. Es liegt an uns und wir können alle was tun und es liegt an unserer Zivilcourage.
Wir sind aber oft so faul und glauben, wir können es nicht, aber wir können halt schon noch was tun.
Ich glaube, es muss nicht jeder was Großes tun.
Na, gar nicht, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht.
Das können ganz winzige Dinge sein und sei es das Gespräch mit meinem Sohn.
Ja.
Oder wie ich mit meinem Sohn umgehe, ja. Oder was auch immer.
Oder genau. Das.
Oder was auch immer. Also es kann auch jeder seine Art finden, wie er es macht. Da gibt es nicht, ich muss so und dann ist es okay und das andere nicht. Und
ja.
Ich möchte noch abschließen mit einem Zitat aus deinem Buch von Margaret Atwood, die ich persönlich sehr schätze und ja, die uns alle einen Raum gibt im Feminismus. Ich finde das sehr, sehr schön. Heißt Feminismus, dass man eine raumeinnehmende, unangenehme Person ist und herumbrüllt oder dass man der Meinung ist, Frauen wären menschliche Wesen. Für mich ist es Zweiteres, also bin ich dabei. Ich glaube, das kann jeder sagen, egal ob Mann oder Frau und deshalb finde ich es sehr, sehr schön.
Und man darf aber auch unangenehm sein.
Nicht wenn man es will.
Und wenn man es will, man soll auch unangenehm sein können.
Genau, das ist jedes Sinn. Ja, ich lade nochmal alle ganz herzlich an, dieses Buch zu erwerben. Man kann das auch gleich heute Abend machen. Buchhandlung Fürstenberger hat einen Büchertisch aufgebaut. Jetzt habe ich es auch noch offiziell gesagt. Hanna Herbst wird noch ein wenig da sein und auch die Bücher signieren. Ich sage mal herzlichen Dank an Sie alle fürs Dabeisein, für Ihre Beiträge, aber vor allem an dich. Ich
Dankeschön.
Fand das ganz wunderbar. Herzlichen Dank an dich.
Danke.
Ja, und bevor ich Sie jetzt in diesen Abend entlasse, wo hoffentlich noch viele spannende Diskussionen stattfinden, es ist erst 9, da kann man noch viel reden, gibt es noch eine Ankündigung. Unsere letzte Veranstaltung fürs heurige Jahr im Kepler-Salon wird am Sonntag sein, um 15 Uhr. Das Death-Café mit dem Tod bei Kaffee und Kuchen von der wunderbaren Eileen Eileen Dierig wieder veranstaltet. Das ist eine ganz, ganz besondere, feine Art, ein wichtiges Thema einfach zum Thema zu machen. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, dieses Angebot anzunehmen. Im Namen des Kepler Salon Teams wünsche ich Ihnen ganz frohe Weihnachten und alles Gute fürs kommende Jahr. Es wird ja natürlich wieder ein Programm gehen und weitergehen. Es wird sich zwar die Trägerschaft ändern, aber inhaltlich werden wir genauso weiterarbeiten wie bisher. Bitte einfach, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einfach eintragen, dann bekommen Sie das Programm per Post oder per E-Mail zugeschickt und bleiben am Laufenden. Ja, damit einen schönen Abend, viel spannende Gespräche und viel Mut, Dinge zu tun, was auch immer Ihre Dinge sind.